Pünktlich zur Folge Nummer 70 des Retrotastisch Gaming Stammtisches sind wir wieder zu Hause. Gaming. Ich bin der Dennis und ich begrüße meinen Beifahrer Chris.
Aloha.
Und den Carsten.
Den Trittbrettfahrer. Den Trittbrettfahrer. Schönen guten Abend.
Genau. Ja, ja. Der andere, der hat leider seine Bahn verpasst und hängt immer noch irgendwo im Norden rum. Dennis entschuldigt sich ein bisschen, aber er taucht irgendwann wieder auf, also ja. Keine Sorge, aber da er eh uns lieber hört als den Dennis, ist das ja auch nicht so schlimm.
Nein.
Ich muss auch selber lachen, ey.
Ach schön. Ja, und wie geht's euch so alle?
Die Sonne hat geschienen heute, ne?
Alle sehr begeistert. Echt, die Sonne hat mal, ja, zu viel Arbeit. Zu viel Arbeit.
Ich hätte mal gern wieder zu viel Arbeit, aber ich sitze gerade mit einem Krankenschein zu Hause.
Ja, du siehst aus wie ein Opa mit deiner Armschiene, ohne Scheiß.
Also die Leute haben das natürlich ja gesehen.
Ich habe gar nichts gemacht, ich habe eine Sehnscheidentzündung. Die ist in meinem Beruf natürlich dann essentiell.
Ey, das ist eine alte Leute-Krankheit, Entschuldigung, Sehnscheidentzündung.
Du brauchst eine Vertikalmaus. Brauchst du.
Genau, die werde ich mir jetzt auch holen nach der Arbeit. Außerdem, Dennis, ich werde dich nächstes Mal dran erinnern, wenn du mal wieder krank bist.
Wie sehr ja, du aber jammerst. Eine Sehnscheidentzündung, da musst du mal
die mal.
Musste man nicht immer nur mit einer, sondern mit der anderen halt auch mal machen, damit da ein bisschen Entlastung reinkommt.
Nee, ich bin verheiratet, ich brauche das nicht mehr selbst machen. Weißt du doch.
Oh Gott. Schovi-Alarm.
Nee, aber es hat sich halt so.
Ja, weil die Katter am Samstag halt fragen und am Sonntag, was die davon hält, ey.
Ja. Naja, ich weiß auch nicht.
Ja, auch bei der Arme gibt's.
Ja, auch bei der Arme gibt's, genau. Nee, ich habe ja zum Glück nur so eine Schiene, dass der Daumen halt ruhig gestellt ist. Und es geht auch wieder gut. Also ich denke mal, dass ich Montag wieder arbeiten bin. Aber es war schon doof, ja. Vor allem Konsole ging gar nicht. Computer war ein bisschen anstrengend immer.
Das ist das Schlimmste, oder? Da sitzt du zu Hause, bist krank und denkst dir so, okay, kann man nichts machen. Und jetzt erstmal zocken. Ach ja, gut.
Das war die ersten Tage, war das wirklich echt fies. Weil klar, ich saß dann vorm Computer, hab dann halb Internet durchgeguckt. Aber ich konnte halt weder zocken noch irgendwie was anderes machen. Weil es hat halt einfach immer wehgetan. Aber in der Zwischenzeit ist das schon nicht. Ich konnte zumindest
schon. Jetzt weißt du, warum der Spruch heißt, keine Arme, keine Kekse.
Nee. Oh. Wofür brauche ich Arme, wenn ich zum Kekse essen? Ich kann auch mit dem Mund da reingreifen.
Ja, aber kriegst du die Packung auf, du.
Mit der Füße?
Oh Gott.
Ja, kannst du das nicht, oder was?
Ich kann das schon, ja.
Siehste? Das möchte ich jetzt nächstes Mal sehen von dir.
Herausforderung angenommen. So, das angenommen.
Das ist der Podcast für Fußfetischisten. Hat jetzt begonnen.
Genau.
Herausforderung angenommen. Okay, gut, das möchte ich sehen.
Schickt uns per PayPal Geld, dann
Nein.
kriegt ihr auch Fotos auf Twitter.
Richtig, genau. OnlyFans, ne? Ja, ja, ist klar.
Genau.
Onlyfans. Genau, besucht den neuen Retrotastisch OnlyFans-Account.
Nee, danke. Okay, dann kommen wir mal bis zu den Themen wieder, oder?
Wie heißen denn die Follower? Sind die dann Retrotastischianer oder wie nennen, das ist sperrig der Name, ne? Die Retrotastischen.
Eieiei.
Ich habe gelernt, man muss für seine Community einen Namen haben.
Nee, muss man nicht. Das ist halt so neumodisches Zeug.
Das ist richtig.
Ja. Leute.
Wir sind nicht neumodisch.
Na, wir sind alt, aber ist ja egal. Apropos neumodisch. Was habt ihr denn so Schönes gespielt? Und da ich weiß, dass der Chris nur neumodisches Zeug gespielt hat, Carsten, fang an. Leite uns ein in die Welt der Spiele oder in die Welt der Arbeit.
Ich erzähle jetzt, was ich zuletzt gespielt habe. Das habe ich eigentlich schon indirekt bei uns in die Gruppe gepostet. Und zwar
Excel.
Ich habe Excel gespielt. Ich habe Excel durchgespielt.
Ich habe Excel durchgespielt.
Absolute und relative Bezüge habe ich voll drauf. Nein.
Ey, da kommt jetzt der Nachfolger demnächst.
Excel 2. Diesmal wird es noch langweiliger.
Ja. Naja.
Nein, ich habe entdeckt, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, eine Source Engine für Dark Forces zu programmieren. Also Source Engines sind halt, sag ich mal, neumodischer Unterbau für alte Spiele, wo man ja die Game-Dateien dann reinpackt und man das dann mit moderner Maussteuerung und 16:9 und perspektivisch angepasst und was weiß ich nicht alles meistens dann spielen kann. Sowas gibt's schon für Duke Nukem, sowas gibt's für Doom, nennt sich glaube ich GZ-Doom oder Z-Doom oder so. Es ist halt einfach ein Programm, was du entpackst und dann musst du halt das Originalspiel haben oder zumindest 2 bis 3 Dateien davon und die packst du dann in dieses Programmverzeichnis rein, startest das und dann hast du quasi eine moderne Portierung dieses alten Spiels. Mhm. Mit allen modernen Annehmlichkeiten, die es da so gibt. Und das hat jetzt jemand auch geschafft für die, ich glaube, die heißt auch Forces Engine von LucasArts zu programmieren. Und da basieren eben, klar, Dark Forces drauf, was auch nicht
mal daher der Name, deswegen, ja.
Darf ich es halt sagen, ne? Genau, daher Forces der Name. Engine, ja. Ja, viele dachten ja, das wäre vielleicht irgendwie eine aufgebaute Doom-Engine, aber soweit ich weiß, ist das tatsächlich eine Eigenentwicklung.
Okay.
Also sieht aus wie alle Shooter aus dieser Zeit, halt so, so ein Zwischending zwischen Doom und Duke Nukem irgendwo dazwischen, so von der technischen, ja, von der technischen Höhe angesiedelt. Und ich muss sagen, so macht es dann doch schon mir mehr Bock, als halt also wirklich mit Mausunterstützung und Mauslook und keine Ahnung, wenn du nach oben guckst, dann kippt die Perspektive nicht so, dass auf einmal alles irgendwie geometrisch völlig falsch aussieht und solche
Späße. Das war damals bei so alten Spielen, wo du nicht genau nach oben umgucken, wo das dann stark verzerrt war, ne?
Genau. Da hat sich das dann einfach irgendwie um die einfach nach vorne gekippt und es passt da einfach nicht mehr. Mhm. Und Butterweich spielt sich Butterweich wunderbar. Habe ich jetzt bis zur Hälfte, glaube ich, schon wieder durchgespielt und ich habe mal wieder festgestellt, dass es eins der Spiele ist, die ich damals nicht gespielt habe, obwohl ich halt ein ziemlich großer PC-Shooter-Fan war. Mhm. Vielleicht lag es doch daran, dass es in Deutschland indiziert war. Kann gut sein, ne, dass man es eh nicht so schnell bekommen hat. Aber ich habe gemerkt, es ist ein so ein Spiel, wo ich die ersten zwei, drei Level sehr gut kenne aus der Erinnerung und dann ist vorbei, weil ab da habe ich entweder nicht weitergespielt oder wie das bei Spielen immer so ist, man kennt halt immer den Anfang am besten. Aber ich vermute eher, dass ich es halt tatsächlich nie durchgespielt habe. Werde ich jetzt nachholen. Und als kleinen Abschluss meines Monologs, der Programmierer hat versprochen, wenn er Version 2.0 erreicht, dass dann auch Outlaws unterstützt wird. Falls das noch einer kennt von LucasArts, dieser Western-Shooter.
Nee,
auch ein ziemlich gutes Spiel.
Ich erinnere mich daran, dass da mal was war, dunkel. Aber ich habe da jetzt gar nichts dunkel vor Augen.
Ist Spaghetti-Western in Doom-Optik quasi.
Okay.
Und ja, das basiert halt
Outlaws war das nochmal, genau.
Ja, Outlaws, ziemlich, ja, ziemlich cooles Spiel eigentlich. Vor allem die Zwischensequenzen sahen echt filmreif aus. Wie so ein gezeichneter, düsterer Zeichentrickfilm für Erwachsene, sehr gut.
Stimmt, das sieht aus wie Doom im Western. Mit diesen 2D-Sprites-Figuren und sowas.
Genau. Hm. Und er hat gesagt, dass er das, weil es auf derselben Engine halt basiert, auch dann quasi verfügbar machen wird. Und da freue ich mich schon drauf.
Ja, ist doch nicht schlecht.
Nice, ja. Kann man beides auch bei GOG kaufen. Wie immer keine Schleichwerbung, aber wer es offiziell besitzen will, kann es auch im deutschen GOG-Store beides, Outlaws sowie auch Dark Forces, käuflich erwerben. Ja. Hm,
schön.
Very good, ja. Yeah.
Soll ich weitermachen?
Ja.
Ich habe nämlich viel gespielt.
Was?
Ernsthaft?
Ja, ich hab wirklich viel gespielt. Ich habe nicht nur ein wenig Crisis Core weitergespielt, wo ich leider dazu sagen muss, dass ich momentan nicht den Drive habe, dieses Spiel durchzuspielen. Komischerweise. Okay. Ich komme da eben nicht so richtig rein. Ich habe momentan wenig Bock auf Klopperei. Also eigentlich gutes Spiel, aber die Ladezeiten kacken mich einfach komplett ab. Das nervt einfach, weil du immer völlig aus dem Spielfluss gerissen wirst. Du machst was, laden. Du machst was, laden. Okay, habe ich schon drüber gemeckert. Dann habe ich noch zwei, drei Runden Fall Guys gespielt, was dann wieder ganz witzig war, aber wieder meine Festplatte verlassen hat. War dann auch wieder genug für die nächsten 6 Monate.
Ja, das ist...
Dann habe ich in Command & Conquer Remastered Collection mal wieder kurz reingelinst. Muss aber sagen, da ich dann aufgrund des anderen Spiels, was ich gespielt habe, da komplett abgekackt bin, weil gewisse Dinge nicht funktionieren, wie sich hinter Deckung stellen oder die Panzer strategisch sinnvoll hinzustellen, dass es nicht alles nicht ging, nervte mich das, habe ich dann auch wieder ausgemacht. Dann habe ich ein bisschen City Skylines gebaut, ein bisschen für mich hingetüdelt, ein bisschen eine Stadt gebaut, das war ganz amüsant, bin aber jetzt gerade wieder so an dem Punkt, wo ich mir denke so, 20.000 Einwohner, läuft alles, habe ich jetzt Lust weiterzumachen, weiß ich nicht. Und dann hat Chris mich angefixt.
Was?
Hat ja wieder von Company of Heroes 3 gesprochen. Bla 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 und bla und bla und dann habe ich das auch gekauft. Und das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Da würde ich nämlich Chris gerne direkt mal ins Boot nehmen, weil das ist nämlich auch ein Thema für heute. Wir wollen ein bisschen über die Company of Heroes-Reihe sprechen oder über die Reihe sprechen. Und der dritte Teil macht vieles wieder richtig, was der erste Teil gut konnte. Der zweite, den klammern wir ein bisschen aus, aber es ist schon cool. Also spiel jetzt ein bisschen die Kampagne. Und Chris und ich haben schon zwei Gefechte gemacht und beide haben etwas über anderthalb Stunden gedauert. Und Chris, übernimm. Was hat dich da angetouched? Wir haben ja schon drüber gesprochen. Also
Genau. Also vielleicht sollte man vorher ein bisschen ausholen für die Company of Heroes nicht kennen, wobei ich nicht davon ausgehe, dass jemand gibt, der das nicht kennt. Das Spiel ist ursprünglich 2006 erschienen und von der Firma THQ Publish, die es heute ja nicht mehr gibt, die ist ja leider aus irgendwelchen Gründen kaputt gegangen, aber von Relic Entertainment entwickelt worden. Ich glaube, Relic kennen so einige, weil die viele Strategiespiele gemacht haben, vor allem diese Warhammer 40.000 Serie oder sowas. Mhm. Wobei ich sagen muss, davon habe ich nie was gespielt. Und da erschien damals 2006 Company of Heroes und ich weiß, Dennis, dass wir das teilweise ziemlich gesuchtet haben. Mhm. Ich ein bisschen länger als du sogar.
Ja, du deutlich mehr als ich.
Ja, das waren so manchmal so Spiele, wo wir dann, ich bin dann erst von der Arbeit gekommen, dann um 8:30 ein Spiel gestartet. Das war dann um 2 Uhr morgens dann zu Ende, weil wir einfach so lange da dran saßen.
Das ist übrigens eins der wenigen Spiele, wo mir ad hoc der Name Sega auch in den Kopf kommt, weil es ja, der Publisher als, war.
Aber das ist ja, oder? Genau, wollte ich gerade sagen. Genau. Aber das ist ja das Interessante. Ja, erst als THQ pleite war. Da hat Sega ja die Rechte übernommen. Da fand ich cool, dass dann die dann hingegangen sind und obwohl Teil 2 schon, glaube ich, zu dem Zeitpunkt draußen war, die hingegangen sind und Teil 1 nochmal auf Steam dann neu aufgelegt haben. Aber gut.
Genau, da und da fing es. Man muss dazu sagen, zeitlich angesiedelt im Zweiten Weltkrieg.
Genau.
Was bei uns immer einen großen Sympathiefaktor hat, weil wir diese Zeit einfach mögen, weil es halt einfach nicht diese super technologisierte Zeitschiene oder Ära ist, sondern wirklich, puristisches Spiel. Also ein bisschen
robuster.
Ja, robuster, puristischer im Endeffekt.
Genau. Sechs Jahre später erschien dann der zweite Teil.
Warte. Es gab natürlich noch, das Spiel war so erfolgreich, dass es zum einen ein Jahr später Opposing Fronts Add-on
gab. Achso, die Add-ons, ja.
Zwei Jahre Tales of Valor und 2010 kam dann Company of Heroes Online und dann bist du wieder dran.
Ja, das Online war ja, glaube ich, so ein Standalone-Dings, wo man nur online spielt.
7 Jahre später kam aber, 2013, ne?
2013, ja. Stimmt, das sind 7 Jahre später. Mann, wie komme ich denn auf 6 Jahre später? Auf jeden Fall hat Company of Heroes 1 auch eine große Mod-Community gehabt, also war sehr stark vermoddet. Wir haben immer die sogenannte Blitzkrieg-Mod gespielt, die halt noch mal ein bisschen realistischer war und so weiter.
Hattest du gesagt, wie so ein bisschen der Spielablauf ist? Also einfach mal so.
Ach so, ja, ein echt Strategiespiel.
Ja, aber es ist nicht so wie, ihr müsst euch vorstellen, es ist nicht so wie, wie Command & Conquer, sondern?
Carsten wollte das sagen. Ich wollte dazu nur sagen, genau, aber ich habe es auch gespielt und wo du von sagtest, du hättest von Relic nicht die Warhammer 40.000 Dawn of War, war glaube ich das erste, meine ich, und dann gab es da unheimlich viele Ableger, wo du jede Fraktion, die es so in dem Warhammer-Universum gibt, hatte quasi so ein eigenes Standalone-Spiel, das waren schon fast keine Add-ons. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Die Tau sind, glaube ich, so roboterartige. Ich werde jetzt von Warhammer-Fans sowieso völlig am nächsten Kirchturm hochgezogen. Aber auf jeden Fall gab es da halt jede Fraktion hatte fast ihr eigenes kleines Spiel, wo quasi das Grundspiel dann war und dann eben die Besonderheiten der Fraktion in der Kampagne dann irgendwie herausgestellt worden sind. Ja. Und darauf basiert dann, soweit ich weiß, auch Company of Heroes, weil eben der Unterschied zu den meisten Strategiespielen ist, du hast keinen Basenbau, sondern du hast Versorgungsgüter, die du halt immer bekommst über die Zeit, womit du dann neue Truppen anfordern kannst. Und eigentlich ist es halt ein Spiel, wo du mit Truppen vorrückst und die strategisch platzierst. Also es geht nicht um Basenbau und Basenhalten, sondern Wort, was ich jetzt eigentlich nicht sagen darf, Angriffskrieg. Du musst halt genau Punkte halten und vorrücken. Und vor allen Dingen glaube ich, was daran besonders ist, jeder deiner Einheiten ist schon relativ wertvoll, weil sie auch im Rang aufsteigen.
Genau.
Und es ist halt kein Verheizen, wie es man halt so von so einem Age of Empires kennt, wo man halt quasi so ein Fähnchen aufstellt und dann en masse immer denselben Truppentyp produziert, der dann einfach nur noch in so eine in den Fleischwolf rennt.
Genau. Also von daher. Gut erklärt, das stimmt. Wobei Basisbau war ja auch ein kleines Thema, noch bei Teil 1 zumindest. Da hast du ja immer noch deine Basis aufbauen können, wobei das Interessanteste war, dass die Briten, die mit einem Add-on dazu kamen, hatten ja keine wirkliche Basis, sondern so Fahrzeuge, die man dann positionieren konnte. Aber ein bisschen Basis bauen wir ja auch noch dabei, ansonsten halt das gute alte Steinschere Stein, Schere,
Papier.
Papier? Papierprinzip, genau.
Exes-Bock.
Exes-Bock, ja, genau.
Nee, die waren nicht dabei, weil war ja nur Zweiter Weltkrieg und das hat, schon echt gut funktioniert. Und wie gesagt, wir haben die relativ früh so eine Blitzkrieg-Mod hieß das einfach. Das war nochmal ein paar neue Fahrzeuge dabei, realistisches Waffenverhalten. Das heißt, du konntest teilweise mit einem stark gepanzerten Panzer, der mit der Front teilweise nicht durchballern, du musst dann wirklich taktieren und den von der Seite oder von hinten angreifen und so weiter.
Das sagst du mir jetzt.
Das ist aber nur bei Blitzkrieg. Im Hauptspiel selbst ist das nicht so extrem. Da ist das zwar auch, aber bei Blitzkrieg mal war das ja schon sehr extrem. Wir haben das echt viel gespielt und dann erschien halt 2013 der Nachfolger, den wir nicht so viel gespielt haben, weil
da muss ich sagen, den wollte ich mir gar nicht holen. Hm? Dann hast du mir den aber geschenkt. Er hat gesagt, oh, komm, ich schenke dir, dann spielen wir das zusammen. Und dann hast du mir das geschenkt, dann haben wir es gespielt und haben gesagt, irgendwie ist das Kacke.
Egal, das stimmt. Weil irgendwie, also die war nett, dass die dann dort mal von der üblichen Ami-Deutsche weggerückt sind, zu Deutsche
Russen. Deutsch-Sowjetisch, genau. Unternehmen Barbarossa und Schlachtung Berlin waren so
die. Genau, das war ganz, ganz, ganz nett, weil das halt mal was anderes war, aber die haben halt viele Designentscheidungen getroffen, die einfach nicht gut waren, fand ich. Dass die Mod-Kompatibilität fast komplett rausgehauen haben. Also da war nichts mit Blitzkrieg-Mod oder sowas. Und wenn, dann gab es noch eine ganz, ganz, ganz kleine, stark eingeschränkte.
Und die KI war deutlich schlechter. Also, oder was heißt schlechter?
Ja, schlechter, die war doof.
Doof,
limitierter. Dumm war die nicht, also, aber die war doof.
Genau. Jetzt als Beispiel, wir lieben es dann quasi. Ich bin jemand, der immer sehr langsam ins Spiel reinkommt. Chris ist immer ein sehr, sehr starker Spieler am Anfang, auch schon bei Command & Conquer gewesen. Und es ist häufig so, dass ich unglaublich gute Verteidigungslinien aufbauen kann, aber ich brauche dafür einen Moment. Und dann ist Chris meistens immer so mit seiner schnellen Art, mal eben schnell eine schnelle Eingreiftruppe zu haben, hat uns immer den Arsch dann quasi gerettet, bis ich dann angefangen habe, die Basis auszubauen. Wenn du dann so vorgerückt bist, weil man muss quasi so Capture, so Flag-mäßig so einzelne Punkte einnehmen auf der Karte, die wiederum Ressourcen dazu bringen oder dir Ressourcen verschaffen, und die musst du halten. Und wenn du da beim zweiten Teil halt so einen Bereich eingenommen hast und quasi absichern wolltest, dann hat der PC oder die KI immer diese Position angegriffen.
Und ja, aber mit allem, was er hatte. Also hat sofort Artillerie, Flugzeug, Brandbomben, was er hatte, immer darauf. Also du warst eigentlich, konntest nie eine Verteidigungslinie aufbauen, was das halt im ersten Teil super funktioniert hat. Ja, und hat was mich im zweiten Teil, richtig abgefuckt hat, war, also Lootboxen gab es jetzt nicht, aber du hast nach jedem Spiel hast du irgendeinen Loot bekommen. Das heißt, neue Skins, irgendwelche Verbesserungen für deine Truppen und du bist dazu geballert worden von irgendeinem Scheiß. Das war so halt 2013, da war das noch modern.
Spannend ist übrigens, wo du das gerade sagst, Company of Heroes 2 mit diesen ganzen scheiß Lootboxen-Geschichten, ne? Dieses Company of Heroes Online, was ja 2010 quasi veröffentlicht werden sollte, ist ein ja kostenloser, spielbarer MMO-Ableger gewesen, der allerdings noch 2011 während der Beta-Phase eingestellt wurde und nie offiziell veröffentlicht wurde. Der Titel sollte sich durch Mikrotransaktionen finanzieren und insbesondere den asiatischen Markt ansprechen. Und ich vermute, dass die Basis genommen haben und darauf den zweiten Teil irgendwie
ganz sicher gesetzt haben. 100 Pro, weil das hat mich ziemlich abgefuckt. Und deshalb habe ich das auch sehr wenig gespielt und auch sehr schnell beiseite gelegt. Bis dann irgendwann mal 2021 war das sogar noch, plötzlich Company of Heroes 3 angekündigt worden ist. Und zu der Ankündigung, die sogar noch direkt eine Alpha-Version rausgehauen haben, wo ich das dann direkt runtergeladen habe, und das hat sich so scheiße gespielt, weil das einfach so unfertig war, aber es hat trotzdem, weil das Prinzip einfach wieder so Spaß gemacht hat, habe ich das dann einfach weiterverfolgt, bis das Spiel dann vor 2 Wochen.
Ja, ich glaube, zwei Wochen
irgendwie so die Ecke. Genau, dann erschien es, also vor 2 Wochen, heute ist der 1.3. Aufnahmetag. Release war jetzt dann irgendwann, warte, ich guck mal eben, wann der Release war. Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, aber ist jetzt nicht lange her.
Übrigens hatten die auch einen sehr tollen Stand auf der Gamescom.
Das stimmt. Auch wenn wir es nicht gespielt haben, dann, aber wir haben es nur geguckt.
Nee, aber das war. Ja. Trotzdem war es ein echt, echt toller Stand, den sie hatten.
Und das auf jeden Fall, ich habe noch nicht viel davon gespielt. also eigentlich ein bisschen weniger als der Dennis sogar, weil der Dennis hat sich ein bisschen, 23. Februar 2023. Der Dennis hat ein bisschen länger damit gespielt als ich schon, weil der sich ein bisschen mehr mit der Kampagne auseinandersetzt, weil ich konnte ja nicht wirklich spielen. Jetzt
11 Stunden schon gespielt.
Ja, guck, ich habe, glaube ich, 3 Stunden weniger. Und es macht einfach wieder Spaß. Macht halt das, was Teil 2 falsch gemacht hat, macht Teil 3 richtig. Mit den ganzen sanften Verbesserungen. Es gibt Leute, die meckern ein bisschen über das Spiel, dass es zum Beispiel keine deutsche Sprachausgabe hat. Ja, ist schade, gut. Aber kannst du nichts machen.
Kommt vielleicht noch, wird vielleicht noch gepatcht oder so, oder kommt vielleicht noch.
Glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Kleiner Einschub, dass das Kritik ist, dass es keine deutsche, naja, nicht nur Sprachausgabe, sondern auch keine deutsche Textvariante gibt.
Doch,
ist alles
doch, die deutsch. Gibt's.
Die, ja, alles eigentlich komplett deutsch, ja.
Ja, okay, dann will ich nichts, dann finde ich die Kritik dumm. Sorry. Ja, ich wollte also gerade sagen, dass man immer gerne vergisst, dass es ja auch Leute gibt, die kein Englisch in Text gut können, weil mir fällt das nicht auf, weil die meisten Sachen konsumiere ich eh im englischen Textform. Von daher ist mir
also das Latte. Also ich spiele ja gerade die Kampagne rund um Italien. Also es gibt 2 Kampagnen. Die eine spielt quasi Italienfeldzug, die Befreiung. Die andere ist in Afrika angesiedelt. Das ganz Coole ist bei dem Italienfeld, also die Chris sagte, die Afrika-Thematik ist eher so storymäßig aufgesetzt, dass man halt
wie man es kennt, von Mission zu Mission, genau.
Und die Italien-Kampagne ist so ein bisschen Spiel im Spiel. Da gibt es noch so einen Großteil, spielt sich auf so einer Art Weltkarte ab, wo man sich so ein bisschen wie Panzergeneral aufhält. Das ist ganz cool. Und da hat man halt immer die Textboxen oder Einblendungen oder Funksprüche von gewissen Generälen und so. Die sind zwar alle auf Englisch, aber du merkst auf jeden Fall einen Unterschied zwischen britischem Akzent, italienischem Englisch mit Akzent und dem Amerika oder der USA Englisch, das ist ganz cool gemacht und ja, hat alles direkt mit Textboxen schriftlich und auch alles in Deutsch übersetzt.
Aber da du gerade diese Weltkarte erwähnt hast, das finde ich das Interessante irgendwie dabei, dass man hat in ein Echtzeitstrategiespiel ein Rundenstrategiespiel mit eingebaut. Ja. Weil es ist ja wirklich, du ziehst deine Truppen, klickst Runde beenden, dann ist der Gegner dran, verzieht seine Truppen und dann kommt es dann halt zu. Dann treffen die Armeen aufeinander oder eine Stadt wird erobert oder was auch immer und dann wechselt das halt in die Echtzeitstrategie.
Ja. Was, cool. Was man da auch sagen muss, in diesem rundenbasierten Modus kannst du Erfolge erzielen, Gegner besiegen, Ressourcen einnehmen oder Flughäfen einnehmen. Also du kannst halt gewisse strategische Punkte auch einnehmen und forcierst damit quasi die Ausstattung deiner Truppen, wenn du in diesem Spiel dann in eine Echtzeitstrategie reingehst. Zum Beispiel gewisse Einheiten musst du erst freischalten oder befreien auf der Karte, damit sie quasi bei dir in dem Echtzeitkampf, wenn du da reingehst, dann auch verfügbar sind. Das ist ganz cool gemacht.
Mhm. Das heißt, Carsten, wenn du irgendwann mal ein schönes Strategiespiel spielen möchtest, hol's dir.
Ich habe gerade mal reingeschaut in ein kleines Video und das fand ich beim ersten Teil auch besonders schön, wie das Ganze ausmodelliert ist. Es klingt vielleicht immer komisch, wenn man da von Zweiten Weltkrieg redet und sagt, man findet das schön, aber ich fand es halt technisch schön und auch beeindruckend, was weiß ich, wenn meine Haubitze dann quer übers Spielfeld geschossen hat und dann ist wirklich ein Häuser Giebel irgendwie eingefallen oder sowas. Das fand ich schon beim ersten Teil ziemlich beeindruckend. Ja. Vielleicht würde ich es jetzt nicht mehr so beeindruckend rückwirkend finden, aber ich fand das technisch schon immer gut umgesetzt. Und wenn sie das jetzt in die Neuzeit gebracht haben mit ein bisschen besserer Grafik und so, was ich in den Videos gesehen habe, also das kann schon funktionieren.
Ja, die Umgebung ist völlig komplett zerstörbar, also das ist schon.
Ich finde, wenn du gerade sagst beeindruckend, ich finde beeindruckend gar nicht das falsche Wort, wenn man es mit dem nötigen Respekt und mit der nötigen Demut betrachtet. Ich meine, letztendlich ist es klar, die Geschichte ist traurig, aber wenn man es vernünftig macht und wie gesagt mit einem gewissen Demut auch darstellt, finde ich es eigentlich gut. Und klar, wenn du da mit so einem Marder-Trupp oder Artillerietrupp da so einen Kirchturm zerballerst und das ganze Ding stürzt richtig in 1000 Teile in sich zusammen und bleibt erstmal so halb stehen und so, das haben sie schon wirklich, wirklich viel Liebe ins Detail reingelegt.
Oder der Panzer drüber humpelt dann über die Sachen.
Genau. Vielleicht für alle, die das interessant finden, ist unbezahlte Werbung. Also auf Steam gibt es für, glaube ich, 59,99. Wer den Key sich bei MMOGA, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, ne?
Ich weiß nicht, ich sag immer Moga. Ja. Die Piraten
Da von liegt Moga. Da aktuell bei 38,99. Ich finde, da kann man eh mal ganz gut Steam-Keys und sowas kaufen. Weiß gar nicht, warum die so günstig sein können, aber.
Weil die die Kies aus Asien und sowas bestimmt sich besorgen. Ach, keine Ahnung.
Ist mir auch egal.
Ja, mir auch.
Also ich, dazu vielleicht noch fällt mir auf, es ist kein Revival, finde ich, weil, wir haben vorhin gesagt, der erste Teil ist sehr erfolgreich gewesen. Hm. Ich finde, Echtzeitstrategie, so klassische PC-Echtzeitstrategie ist mittlerweile genauso wie ein Point-Click-Adventure sehr nischig.
Ja.
Also es gibt immer noch Studios, die da viel Liebe rein investieren und es kommt dabei ein echt bombastisches Spiel raus. Jo. Aber es ist halt kein, ja, so kein, benutze jetzt mal so Altherrensprache, es ist kein Gassenhauer mehr, ne, wo nee, die Leute die dann sind vorbei. Irgendwie, das ist vorbei. Ich finde es aber dennoch schön, dass das wiederkommt, weil wenn ich mir so meine Steam-Wunschliste angucke, habe ich da zum Beispiel auch dieses Tempest Rising drauf. Ich weiß nicht,
ist
ob
das
ich
nicht das so ein Command Conquer Klon?
Genau.
Das? Ja, das ja, sieht genau.
Sehr, sehr nach so aus, als ob man Command Conquer geremaked oder, ja. Oder also gefällt mir optisch zumindest von dem, was ich bisher in Bewegtform gesehen habe, schon sehr, sehr gut. Und es gab noch einen Titel, der eher so auf eine pixeligere Optik gesetzt hat. Den Namen habe ich jetzt gerade aber vergessen. Der ist sogar noch nicht mal bei Steam momentan noch nicht mal drin. Der wurde mal, ich glaube, sogar bei der GameStar mal kurz vorgestellt. Hm. Auch sehr cool. Sachen, die man mal im Auge halten sollte, wenn man so ein bisschen seinen Echtzeitstrategie-Nerv kitzeln möchte.
Ja, das stimmt. Wobei man natürlich bedenken muss, dieses Tempest Rising ist halt wirklich klassisch Command & Conquer mit richtig Basisbau bis zum Umfallen. Genau. Company of Heroes ist halt, Basisbau ist da, aber ist halt nicht Fokus. Da ist halt wirklich der Fokus halt, du hast ja auch ein Bevölkerungslimit und. Also
das ist cool.
Standardmäßig ist der Bevölkerungslimit ja bei 100. Wir haben jetzt eine kleine Mod drauf, wo man das noch erweitern kann. Wir haben jetzt auf 210 gesetzt. Aber da ist halt wirklich jede Einheit ist, wie auch gerade, ich glaube, der Carsten hat das schon schön erwähnt gehabt. Oder Dennis, was du das, weiß ich gar nicht. Jede Einheit ist halt wichtig. Für sich. Das heißt, du hegst und pflegst deine Einheiten und wenn die dann irgendwann 3 Sterne haben, freust du dich und wenn die kaputt gehen, ärgerst du dich schwarz.
Ja, vor allen Dingen unterstützen die sich auch noch ziemlich geil. Also du nimmst die Pioniere, baust ein paar Sandsäcke auf, du weißt ganz genau, wenn du irgendwas halten willst, ja, eine Panzerschreck dahin zu stellen, ist schön und gut, aber wenn du da nicht gerade zufälligerweise mit dem MG-42-Trupp oder mit dem MG-Trupp die ganze Sache absicherst, sind die halt auch ziemlich verloren gegen den anderen, gegen andere Angreifer. Das ist. Und dann kommt dieser Punkt, ich glaube, den macht Chris noch zu wenig, das mache ich relativ viel. Wenn du im Singleplayer unterwegs bist, kannst du mit der Space-Taste Pause drücken und kannst taktische Befehle machen. Dann wird das Spielfeld eingefroren und du kannst dann halt deine Leute ein bisschen variieren.
Und das finde ich sehr gut.
Also
ich überfordert von dieser Hektik, die da aufkommt, wenn man dann
irgendwie... Genau. Die nimmst du dir komplett raus. Du merkst, okay, irgendwas geht jetzt gerade schief. Weil die Kamera auch eigentlich nicht so weit raus ist oder rausgezoomt ist, sondern relativ nah am Spielfeld drin ist, machst du BAM, Space-Taste und dann guckst du erstmal, okay, wo bin ich eigentlich, wo sind alle, wo kann ich was noch hinziehen und verstärken, dann gibst du alle deine Befehle und dann lässt das Spiel weiterlaufen, alle setzen es um und Chris ist immer noch so, das fällt mir immer auf, der läuft mit seinen Leuten dann immer quasi mit seinen Trupps dann auch irgendwo hin und lässt sie dann kämpfen. Ich gucke immer, dass ich die hinter irgendwelche Hindernisse stellen, die werden dann angezeigt. Gelb ist dann halt ein bisschen Schutz und grün ist halt gut geschützt gegen den Gegnerangriff. Und wenn du halt deine Fußtruppen immer gut positionierst und immer gut schützt, dann haben die auch einen deutlich längeren
Überlebenszeitraum,
als wenn du sie einfach so, ich sag mal, wie bei Command & Conquer einfach in die gegnerische Basis
reinmachst. Ja, da gab es das Prinzip ja gar nicht. Also. Ja.
Aber du musst dich umstellen. Das ist wirklich eine Umstellungssache, dass du wirklich taktisch vorgehst. So nicht, dass ich nehme jetzt einfach, lauf da einfach mal rein, Zug alle markieren und zack, sondern wirklich die Truppen auch einzeln an gewisse Positionen setzt, um dann entsprechend, die einen Vorteil zu verschaffen.
Ja. Du hast, was ja auch gar nicht funktioniert, ist ja in dem Spiel, wenn du einfach, du baust einfach 3, 5 Panzer und ziehst die und fährst damit in die Gegnerbasis, kannst du dir sofort knicken, weil Panzer sind zwar schön effektiv, aber wenn der dann Truppen dort stehen hat, die einfach Panzerbüchsen oder was auch immer haben, die nehmen der dann Einheiten einfach auseinander.
Ich wollte sagen, wenn da 2 Panzer Abwehrkanonen stehen, stationäre, die kommt ein Panzer angefahren, dann kriegt der 2-mal einen auf die Kette, dann fliegt die Kette weg, dann war's das. Dann
ist der außer du hast einen Tigerpanzer, dann hast du vielleicht Glück, du hast einen Abpraller. Ja,
Alleine.
Aber der ist so teuer.
Naja. Also du nimmst jede Einheit auf eine gewisse Art und Weise wahr, wertschätzt die auch, weil sie auch halt ordentlich Ressourcen kostet und letztendlich auch eine gewisse Wichtigkeit hat. Das ist echt cool.
Das stimmt. Ich würde mir halt noch gerne wünschen, wenn das Spiel tatsächlich einen großen Basisbauanteil hätte, wo du dann wirklich noch eine richtige Mauern baust, mehr Verteidigungsgebäude, aber es ist halt nicht das Prinzip von dem Spiel. Das ist halt nicht darauf ausgelegt. Das merkst du auch in den Maps, die sind teilweise ja so verschachtelt gebaut, dass das einfach gar nicht geht.
Ja gut, sie haben natürlich Maps gebaut, wo man auch Deckung und sowas suchen kann. Ja. Ne? Das muss man sagen. Wobei du natürlich mit den Pionieren ja schon viel machen kannst. Du kannst Panzersperren bauen, du kannst Stacheldraht bauen, du kannst Sandsäcke bauen, du kannst Minen legen, Bunker, Einbunkerungen machen. Du kannst schon viel machen.
Ja, aber es ist nicht wie bei Command Conquer, das meine ich halt.
Ja, klar, okay.
Aber kann ich alles haben. Aber dafür gibt es ja, wie heißt das nochmal, Tempest Rising. Irgendwann. Wobei ich nicht weiß, ob das unbedingt meinen Spielnerv trifft, aber vielleicht kann der Kassen ja auch mal was dazu erzählen.
Ja gut, ist wie gesagt, ne, jeder so, wie er es dann gerne mag. Der eine lieber truppenbasiert, der andere baut sich lieber irgendwie komplett ein mit Gebäuden und Städten. Ja.
Das stimmt. Egal, auf jeden Fall, ich finde gut, dass das Spiel, dass die sich mal dann gesetzt haben, gesagt haben, wir machen noch einen Teil. Und die haben ja auch während der Entwicklung die Community sehr nah mit einbezogen. Es gab ja mehrere Alphas und Betas, die man spielen durfte, auch Multiplayer-Beta, Singleplayer-Beta und so weiter. Dann gab es da ja so ein richtiges Community-Forum, was dafür, soweit ich mitbekommen habe, aufgemacht worden ist, wo die Leute dann halt über die Sachen diskutieren konnten. Und dann gab es auch so Community-Treffen teilweise, wo die Entwickler dann Leute aus der Community getroffen haben und sich dann damit auseinandergesetzt haben. Also die sind tatsächlich, was man von dem Spielestudio auch nicht unbedingt immer kennt, aber dann wirklich mit den Leuten losgezogen und haben geguckt, was kann man da tatsächlich verbessern. Ist schon ganz nett, was das angeht. Was ich, glaube ich, im Spiel auch recht gut bemerke, weil das, wie gesagt, ist halt, ja, fluffiger nicht, aber ein Wort für besser spielbar als Teil 2.
Smoother, geschmeidiger.
Geschmeidiger, genau, das ist ein gutes Wort. Es ist definitiv geschmeidiger als Teil 2. Teil 2 hat mich echt abgefuckt irgendwie.
Kleiner Funfact, es gibt übrigens über Company of Heroes auch einen Film.
Boah, ja, so ganz schlechten, glaube ich.
2013, es gibt auch nur eine Rezension darüber und die beinhaltet ein kurzes Fazit, gänzlich überflüssiger Weltkriegsfilm mit banaler Hurra-Botschaft. Mit jeder Menge unspannender Dramatisierung.
Boah, ich weiß nicht, ob der
Film nicht von Uwe Boll, oder?
Nee, von Michael Paul.
Ich weiß nicht, ob der Film unbedingt was mit der Spieleserie zu tun hat, außer den Namen vielleicht.
Wollt ihr die Handlung wissen?
Bestimmt gibt's da irgendwas, was die suchen müssen.
Die Handlung spielt natürlich im Zweiten Weltkrieg während der Ardennenoffensive. Eine Einheit amerikanischer Soldaten unter der Leitung von Blablab gelangt hinter die feindliche Linie und gerät unter Beschuss. Die Soldaten erfahren, dass AHA aus Deutschland eine Atombombe bauen lässt. Die Soldaten schließen sich in einer geheimen Mission der Alliierten an, die darauf abzielt, den deutschen Wissenschaftler Luca Grünewald zu retten. Dieser Wissenschaftler führt ein geheimes Waffenprogramm an. Das Ziel der Soldaten ist es, die Atombombe zu finden und unschädlich zu machen.
Wow. Das ist so ein Film, den braucht man richtig dann. Und die Story ist ja dermaßen an den Haaren herbeigezogen.
Völlig bescheuert, ey. Ihr war das völlig bescheuert. Ich meine, die Story ist mit Sicherheit nicht so unschick, aber
ja. Ach, oh je. Ah. Ja, gut, es gibt halt Dinge, die braucht man wirklich nicht. Oh je. Ja, ne, genau. Ich google auch mal gerade mal danach, welches Studio hat das Ding denn jetzt, welches Machwerk ist das denn jetzt? Nicht diese Asylum gibt es ja, was jedes mögliche Verwurschen, ja, was es so gibt, ne? Aber sehe ich jetzt hier nicht.
Ich habe gerade übrigens auch mal schnell in meiner Steam-Bibliothek nachgeguckt. Mhm. Ich besitze tatsächlich Teil 1 und Teil 2, wobei Teil 1 ja nochmal in so einer verbesserten Variante, glaube ich, veröffentlicht worden ist. Das ist, glaube ich, dann die alte, ne? Und
ja, das war dann die Steam-Edition. Also das Spiel lief ja über die THQ-Server und alles.
Genau.
Als die pleite gemacht worden sind, sind die dann auf die Steam-Server
Genau, ich habe hier dieses Bundle. Habe ich hier auch in meiner Bibliothek, also Company of Heroes, darunter steht nochmal die Legacy Edition ist da noch mit drin und dann dieses Opposing Fronts und Tales of Valor.
Genau,
die haben wir damals die Company of Heroes außerhalb von Steam auch gespielt, ja, ne?
Anfangs ja.
Ja, muss ja, weil ja, ja. Da, ich habe in Steam habe ich auch nur 15 Stunden. Ich habe Company of Heroes 2 auch nur 11 Stunden drauf. Und das wunderte mich jetzt. Aber ich glaube, das haben wir vorher außerhalb von Steam gespielt.
Naja, das, also ganz zu Anfang lief das über eigene Server. Dann ist das irgendwann auf Steam halt gewechselt. Also nachdem THQ dann zerschlagen worden ist. Und Sega die Rechte dann erworben hat.
Ja, ich weiß auch, dass ich die ganzen anderen Sachen, Tales of Vela und so, war auch alles noch damals außerhalb von Steam, wenn ich das, glaube ich, im Kopf habe. Ne?
Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, muss aber, weil ich habe das nie gespielt in Steam. Also es, okay. ist jetzt schon komisch irgendwie. Also
ich glaube, du konntest die irgendwann mal in Steam integrieren, noch als die THQ-Titel waren. Das habe ich auf jeden Fall gemacht, weil ich die in Steam drin habe. Aber ich weiß, dass das auf jeden Fall ursprünglich außerhalb von Steam war. Ja, ja.
Die Frage ist, Kann man Company of Heroes 1 noch spielen? Macht das noch Spaß, sich anzuschauen und einfach noch die Kampagne nochmal durchzuspielen?
Das oder weiß ich nicht, aber ich habe es jetzt in den letzten Jahren immer wieder mal rausgeholt und mal die eine oder andere Runde gespielt, einfach nur, um mal wieder ein bisschen Strategiespiel zu spielen, was ein bisschen anspruchsvoller ist als Command Conquer. Und das ließ sich eigentlich immer sehr gut spielen, weil es sah auch 2006 eigentlich schon sehr gut aus, mit den ganzen Effekten und so weiter. Deshalb, also ich denke mal, dass man das auch heute noch super spielen kann. Auch wenn du da an dem Spiel merkst, dass performance-technisch die Engine einfach nicht, also beste Beispiel war bei Teil 1, wenn du da eine halbe Stunde auf einer Karte unterwegs warst und gefühlt hast, jeden Winkel dieser Karte mit einer Artillerie beschossen hast, hat das Spiel geruckelt wie Sau.
Aber der Speicher voll, die ganzen Veränderungen, die an der Map permanent da geblieben sind.
Genau, das ist halt einfach echt gruselig gewesen. Das ging gar nicht irgendwann. Das war halt im zweiten Teil schon nicht mehr so der Fall. Da lief das deutlich weicher, das Ganze. Und ich denke mal, dass jetzt in dem Teil wahrscheinlich die Engine eh noch mal so dermaßen optimiert worden ist, dass sowas wahrscheinlich gar nicht mehr auftritt. Weil wahrscheinlich das ganze Prozedere hinter diesen Veränderungen der Umgebung ganz anders aufgebaut und berechnet wird, als es früher der Fall war. Aber für damalige Verhältnisse war das schon Wahnsinn. Alles zerstörbar auf einer Karte. Wo hattest du das vorher? Gar nicht, ja, glaube ich.
Ich find's gut.
Ja, hat definitiv Spaß gemacht.
Macht dir auch Spaß, wie gesagt. Das ist so ein Ding, was einfach. Aber er frisst auch Zeit. Also wie gesagt, gestern Abend 2 gegen 2, Chris und ich zusammen gegen einen Computer, ich glaube gegen einen normalen und gegen einen starken, war das richtig?
Nee, waren 2 normale.
2 normale. Ja. Eine kleine Map und wir haben 1,5 Stunden gebraucht, bis wir den Gegner niedergerungen hatten. Also,
weil man dazu sagen muss, das war dann halt. So lange haben wir es noch gar nicht gespielt. Das war eigentlich erstmal unser zweites Spiel, was wir zusammengespielt haben. Und ansonsten habe ich davor nur einmal so ein Testspiel gehabt und dann ein bisschen nur die Kampagne gespielt. Wie gesagt, du hast ja schon 2-3 Stunden mehr auf dem Buckel als ich. Woher wir in unserem ersten Spiel ja voll auf den Sack gekriegt haben.
Da haben wir 1,5 Stunden verzweifelt unsere Basis an den Grenzen verteidigt gegen 2 starke Gegner. Die haben uns so überrannt. Das war so unfassbar, ey. Also, ja.
Tja, aber ich kann mich erinnern, bei COH1 haben wir irgendwann mal gegen Experten gespielt. Weil wir dann einfach so gut waren irgendwann. Oder der Computer ist trotzdem.
Da waren wir auch noch ein bisschen jünger.
Jung und vital waren wir da.
Ja, heutzutage hast du Sehnenscheinentzündung, da geht halt immer viel.
Ja, da bin ich tatsächlich ein bisschen eingeschränkt. Dann muss ich,
ja, du kann bist
ich
eigentlich häufig eingeschränkt, aber.
Ja, das kam ich ja von dir, weil du gibst das ja vor, aber geht halt nie anders.
Ruhe jetzt.
Selber Ruhe.
Oh Gott.
Ja.
Schön.
Das war dann das Thema COH.
Ja.
Dann habe ich jetzt eine Frage an den Carsten.
Ja.
Carsten, The Final Cartridge 3 Plus.
Ja.
Was kann das Ding?
Ach so, das ist jetzt eine ganz Off-Topic-Frage, so.
Ja, ja, weil du hattest das vorhin ja gezeigt und das finde ich interessant. Ach so, ja, stimmt, du kennst das Ding ja gar nicht. Nee, ich erkläre mal ganz kurz.
Und die Hörer draußen auch nicht.
Doch, die bestimmt schon. Es gab für den Commodore C64 und 128er gab es The Final Cartridge 2. Ich weiß nicht, ob es mal jemals Teil 1 gab. Das ist einfach so ein Cartridge, die hast du hinten in deinen Commodore-Computer gestöpselt. Dort war dann eine Hardware und eine Software dabei, die einfach das Diskettenlaufwerk enorm beschleunigt hat. Mhm. Weil du musst bedenken, die Ladezeiten vom C64 sind sehr unterirdisch gewesen. Das lag hauptsächlich an der Verbindung einfach zwischen den beiden Dingern. Und diese Cartridge hat halt dafür gesorgt, dass dann das Diskettenlaufwerk, glaube ich, weiß nicht, 10, 20 Mal schneller die Daten übertragen hat, als es ursprünglich der Fall war. Und da war auch noch eine Zusatzsoftware, ein kleines Betriebssystem mit dabei, wo du eine Maussteuerung hattest und so weiter und so fort. Und der Carsten hat ja heute ein Bild von einem neuen The Final Cartridge 3 Plus geschickt, wo man irgendwie noch was reinhauen kann.
Ich müsste jetzt auch tatsächlich noch mal nachlesen, weil jetzt möchte ich nichts Falsches sagen. Technisch kann ich nur sagen, ja, laden mit dem ursprünglichen Kernel, was da drauf ist, also das ursprüngliche ja, Betriebssystem, wenn man so will, Base, das ist ja eine Kombination beim C64 aus dem Betriebssystem-Part, dem Basic und dem Character ROM, also da wie die ganzen Buchstaben, Zeichen, mit denen du arbeitest, dargestellt werden. Das ist quasi die heilige Dreifaltigkeit des Betriebssystems für C64.
Wobei, ich muss ganz kurz zwischenhauen, es hieß auch schon damals The Final Cartridge 3. Hm.
Genau, nur das Plus ist halt neu.
Ja.
Und hinten hat das Ding nicht nur einen Anschluss für ein Diskettenlaufwerk oder ein Kassetten- oder Tape-Laufwerk, sondern eben auch es ist der User-Port, glaube ich. Ich hoffe, das ist er. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall konntest du da halt auch Cartridge-basierte Module reinstecken, die dann natürlich instant geladen haben, weil es eben direkt von dem darauf verbauten ROM kam, was da jeweils gespeichert war. Also keine Disketten-Speicherladerei und Mühsim-Nachladerei. Auf jeden Fall gab es da mehrere Produkte, die bekannt sind. Ich glaube, eins davon war auch EasyFlash von, ich weiß den Hersteller nicht mehr, das war dann halt eben auch das wäre auch ein Fastloader gewesen, eben wie die Funktion schon sagt, man konnte schneller Sachen in den Speicher laden. Mhm. Wahrscheinlich technisch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, hat das wahrscheinlich vielleicht auf die Karte oder auf das Modul irgendwie zwischengespeichert, weil der Speicher des C64 kann es eigentlich nicht gewesen sein, aber da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, da kenne ich mich nicht so aus. Fakt ist, diese Fastloader waren sehr beliebt und es gab später, ich meine, es wäre 87 gewesen, das wäre eine niederländische Firma gewesen, die hat halt diese The Final Cartridge 3, warum auch immer 3, gab es davor zwei andere, ich weiß es nicht, rausgebracht, die halt zusätzlich zu den Fastloadern der vorigen Generation, wo man halt das Ding reinsteckte hinten, da musste man einen Befehl eingeben, damit das schnell geladen wird und dann konntest du mit ein bisschen weniger Handgriffen relativ zügig dein Spiel spielen, hatte dieses Ding eine grafische Benutzeroberfläche, das heißt, ja, du hast die Karte reingesteckt und es kam nicht halt die Basic-Eingabeaufforderung vom C64, sondern du hattest so eine Menüleiste oben, ähnlich wie ein bisschen wie Workbench, würde ich jetzt sagen, sah das aus vom Amiga.
War sogar der gleiche Mauszeiger vom Amiga.
Genau, eine Uhr, Tools, verschiedene Sachen drauf, schreibt und genau, so Kleinigkeiten und du konntest halt da auch dann das beenden und da warst du wieder in Basic und so weiter und so fort. Aber was da noch dabei war, war halt einmal, dass du auch einen Fastloader dann grundsätzlich da drin hattest und einen Freezer. Das heißt, du konntest halt an bestimmten Stellen, soweit ich das verstanden habe, das Spiel entweder damit anhalten oder aber auch einen Snapshot machen. Also quasi ähnlich wie man es heute von Snapshots bei Emulatoren kennt. So habe ich das verstanden. So soll es, glaube ich, funktionieren. Also diese Sachen hast du halt in Kombination gehabt. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare, weil das ist das, was ich darüber weiß.
Ja.
Und ich dachte mir mal, für meinen selbst gemoddeten C64 kaufe ich mir mal auch dann eine neue Final Cartridge. Die Dinger sind dann irgendwann nochmal jetzt aufgelegt worden von irgendwelchen Hobby-Bastlern. Das heißt, du hast eine komplett neue Platine mit dem gebrannten ROM da drauf und eine schöne Hülle dafür und ja. Hat mich irgendwie 39 Euro gekostet, dachte ich, gucke ich mir doch mal an zum Spielen.
Ja, guck mal, das ist günstiger als das Original damals.
Ja,
das Original hat damals 89 D-Mark gekostet.
Guck jetzt mal bei eBay, das Original wird wahrscheinlich auch immer noch teurer sein als das Ding, was ich mir jetzt gekauft habe für neu.
Ich habe ein Original bei mir im Schrank stehen, auch schön auf dem Commodore-Computer.
Ja, also wie gesagt, wer mehr dazu weiß, in die Kommentare schreiben, das ist die einzige Info, die ich dazu habe. So in die Tiefe gegangen bin ich noch nicht, aber ich werde damit bestimmt noch ein bisschen rumspielen. Vor allen Dingen habe ich ja gesagt, wenn ich mal ein wirkliches Diskettenlaufwerk anschließen möchte, wird mir das was bringen, weil so ist es für mich eigentlich momentan fast schon überflüssig, weil ich habe so ein, wie nennt sich das, SD to IEC, also quasi Spiele von SD laden über den Port hinten. Wäre auch so langsam wie das Original, wenn man nicht, so wie ich, sich ein Custom Kernel reingelötet hätte, was eine ähnliche Funktion hat von Haus aus wie diese Cartridges. Also ich lade auch mit 26 Mal schneller oder so mit diesem Betriebssystem, was ich da drauf habe. Ist halt ein Betriebssystem von 2019. Mhm. Also so viel zum Thema, wie tot der C64 ist. Da hat sich jemand hingesetzt und hat gesagt, oh, es gibt jetzt so ein neues Modul, da lädt man von der SD-Karte. Ich glaube, ich schreibe mal einen Kernel für ein C64, wo das direkt unterstützt wird und das ist 26 Mal schneller.
Gut, ich warte immer noch auf den ersten, der ein fertiges Modul rausbringt mit HDMI-Anschluss, wo du ein Original C64 oder Amiga einfach nur anstöpselst und aktuell ist meistens mit selbst zusammenbauen und löten. Da habe ich keine Lust drauf.
Amiga habe ich noch in der Schublade. Da fehlt mir noch der Raspberry Pi Zero zu und der kostet mir momentan mit 70 Euro ein bisschen zu viel. Der hat mal 15 Euro im UVP gekostet. Da habe ich mir so gedacht, okay, das Projekt wartet jetzt noch, bis die Dinger wieder günstiger sind, weil das finde ich ein bisschen unverschämt. Aber beim C64 gibt es meiner Meinung nach so eine relativ einfache Lösung nicht. Also die Amiga-Variante ist halt, du hast dieses Board, da steckst du den Pi drauf und dann geht der Huckepack auf den Grafikchip des Amiga und dann hast du quasi das Ding schon fertig. So, ja, das war's, dann musst du noch nicht mal löten.
Aber für mich, der nichts zustecken, bauen und Raspberry Pi haben möchte, wie gesagt, ich hätte gern so ein Ding, was einfach irgendwo an den Port da rankommt und glücklich sein. Aber naja, ich habe die andere Lösung da, die ist nicht so die beste, aber die funktioniert auch.
Vielleicht
in Zukunft mal. Bestimmt, weil, wie du gerade sagst, ne, die sind nicht tot, die Dinger. Es erscheint immer noch regelmäßig was dafür.
Da gibt's ganz irre Dinge, wenn man sich dafür interessiert. Habe jetzt letztens wieder gesehen, es haben auch Leute, also oft mit Hilfe natürlich eines Raspberry Pis, dann irgendwie Sachen gebastelt, wo du halt wirklich irgendwie direkt mit dem C64 ins Internet kannst, auf diese C64-Datenbank. Da gibt's so eine spezielle Seite, wo eigentlich alle Software drauf ist, wo du die Sachen dann quasi direkt auf die SD-Karte lädst und so weiter. Also ihr witzige Sachen mit einem kleinen LCD-Display in Farbe, wo dann irgendein Logo rotiert und hast du nicht gesehen. Also die Leute sind da echt wahnsinnig, was das angeht und wirklich haben wirklich was drauf. Also das ist schon ziemlich cool.
Ach ja. Gut, dass es so nicht solche Communities gibt. Wobei ich ja immer noch hoffe, jetzt um kurz wieder auf das Thema zurückzukommen, wo wir eigentlich vorhin waren. Ich hoffe, dass die Blitzkrieg-Mod für Competing Heroes 3 erscheint.
Ja, mach die doch selber.
Nee.
Ja, dann bist du ja zu faul für, ne?
Ja, ganz genau. Ich will erleben. Ich baue selber meinen Half-Life-Mod, aber da möchte ich mich jetzt nicht noch reinfuchsen. Also es ist ja ein komplettes Editierset mit dabei. Map-Editor und was auch immer, bieten ja alles direkt schon an. Also sie sind da deutlich offener als im zweiten Teil. Irgendwie ist der zweite Teil kacke. Egal. Wollte ich nur nochmal gesagt haben.
Das liegt bestimmt am Teil 2, denn du weißt doch, welcher zweite Teil auch kacke war.
Ah, The Division. Wobei das jetzt gegen Ende, wir haben es ja nochmal gespielt, da war das ja wieder ganz okay. Gut war. Ja. Aber man muss trotzdem zugutehalten, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir Teil 1 gespielt haben und ich weiß, wie wenig Stunden wir Teil 2 gespielt haben. Weil irgendwann bist du da halt auch durch.
Season 11 ist gerade rausgekommen.
So, ja, die kann dann auch schön da bleiben, wo sie ist. Ich habe das Spiel deinstalliert in der Zwischenzeit.
Apropos rausgekommen, pünktlich habe ich gerade gesehen, ab 7.3. gibt es ja die neuen PS Plus Essential Spiele wieder. Wer PS Plus hat. Dieses Mal dabei Battlefield 2042, Minecraft Dungeons.
Battlefield 2042 war doch voll der Reinfall, ne?
Das soll mittlerweile einigermaßen funktionieren, aber gut.
Aber es ist halt ein Multiplayer-Spiel.
Genau, ja. Das ist wieder, jetzt hauen sie es aus der Resterampe für umsonst raus, weil sie genau wissen, es spielt eh keine Sau mehr. Die armen Leute, die es noch fertig gepatcht haben, die tun mir dann immer leid, so ein Motto, ey, seht doch mal, jetzt ist es ein gutes Spiel. Oder so, ja, ist egal, vorbei, Pech gehabt. So.
Naja, genau.
Vielleicht ist ganz halt spannend, es gibt ja dieses extra Premium ja auch, da gibt es übrigens dieses Mal die Uncharted Collection drin, Immortals Phoenix Rising und was ganz cool ist, was ich bei der neuen Game 2 Folge gesehen habe, war das, glaube ich, dieses Chia, was so ein bisschen auf dieser Insel spielt, was so ein bisschen Anleihen von Zelda Breath of the Wild hat. Mit dem Mädchen, was da so reisen muss und
Sachen. Ah ja, habe ich im Epic Game Store letztens, gab es irgendwie Werbung dafür, da dachte ich mir, oh, das sieht aber sehr aus wie Zelda, der letzte Teil, genau.
Den Bericht war ganz witzig. Noch vor einer Stunde ganz frisch veröffentlicht. Wir haben heute den 1.3., also wo wir aufnehmen. Es gibt ein neues DualSense-Design und zwar inspiriert von LeBron James. Und ich muss ehrlich sagen, das ist ein Basketballer.
Ach so.
Das ist aber nicht der Typ, der mit dem Hubschrauber abgestürzt ist, oder?
Nein, das war Kobe Bryant.
Okay, gut.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den wirklich schick. Der ist komplett schwarz, hat dann nur so in Neon so Sprüche drauf.
Warte mal kurz, darf ich mal kurz an der Stelle so... ja, vergessen wir das. Dober Witz.
Wie sag jetzt, erzähl.
Komme ich schon nach 22 Uhr.
Ja.
Was ist er?
Nein, ich habe gesagt, Basketballspieler ist wahrscheinlich schwarz. Und dann sagst du, schönes Design, komplett schwarz.
So.
Deswegen habe ich gelacht. Dummer Witz, okay. Aber Alter, ja.
Ja, muss man drüber. Du weißt doch, weißt du, die Jungs bringen es nicht. Gab's doch mal einen Film, ne?
Ja, Gott, mit Woody Harrelson, ja, stimmt.
Ja, genau.
Es gibt sogar eine Hogwarts Legacy PS5 Controller.
Ja, pass auf, ich wollte dazu was sagen, ja.
Bitte nicht Hogwarts Legacy erwähnen, das geht in die Hose.
Das machen wir nicht. Ich muss dazu sagen, dieser Hogwarts Legacy Controller, es ist wieder so, der war auch limitiert oder relativ limitiert und es ist wieder so, dass der wieder komplett gescalpt wurde und Preise ja, einfach durch die Decke. Ich hasse es, es nervt mich einfach nur noch. Wahrscheinlich wird es bei diesem Controller genauso sein. Es gibt auch passende Plates für die PlayStation 5 in schwarz mit diesen Logos. Und ich finde das Design eigentlich ganz witzig. Aber du wirst wahrscheinlich keine Chance haben, an sowas ranzukommen, außer zu wieder völlig übertriebenen Preisen. Das finde ich einfach ein bisschen schade.
Ja, wahrscheinlich. Also, glaube ich auch. Kannst nichts machen. Das ist ja wie... Gut, ich spare jetzt gerade fleißig auf eine neue Grafikkarte, aber das ist wie mit dem Grafikkartenscheiß. In der Zwischenzeit kriegst du die ja alle gekauft wieder, weil der Markt sich da in der Hinsicht normalisiert hat. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich mir eine Grafikkarte kaufen wollte, wo ich das Geld dann dazu da hatte und die Karten auch einen humanen Preis hatte, kamen dann plötzlich die ganzen Mino-Crypter oder Crypto-Miner und haben sich gedacht, wir kaufen mal alle Grafikkarten, die es gibt, auf der Welt auf.
Ja, gut,
und dann
aber
die Preise haben ins Dreifache explodieren.
Ja, genau, die haben aber wenigstens noch Krypto gemeint, die haben sie ja benutzt. Aber dieser Sony.
Ja, aber trotzdem für den Arsch.
Ja, aber dieser Hogwarts Legacy Controller, wenn du jetzt haben willst, sollst jetzt 300 Tacken für hinlegen.
Ja, bis die Dinger wieder eine neue Charge erscheint und die sich dann alle ärgern,
verdammt, nee, habe ich wieder. Ist ja Limited Edition, gibt's nicht mehr.
Oh, ey, so ein Schwachsinn immer, diese Limited
Edition. Ja, es nervt Scheiße. Einfach nur.
Ja, da sage ich nur FOMO. FOMO.
FOMO?
Fear of Missing Out. Wenn du ständig Angst hast, irgendwas verpassen zu können und so, damit spielen halt die Hersteller, ne, dass sie eben Limited. Ich kann auch diese ganze Limited Run-Scheiß und sowas, ich kann ja alles nicht mehr hören. Also, da bin ich raus.
Ja, nervst du nur noch.
Sollen sie alle mal machen, aber interessiert mich nicht mehr.
Ja, vor allen Dingen, du hast mittlerweile so eine Kackbrut an Leuten, die einfach solche Dinge nur kaufen, damit schnellstmöglich wieder Kohle zu machen. Das nervt mich einfach nur extrem.
Ist auch so. Da erscheint irgendwas und dann guckst du 2 Minuten später bei eBay und ist das Ding direkt schon drin.
Kleine Anekdote am Rande.
Ach so,
mal völlig, kleine Anekdote, völlig out of the box. Am Wochenende ist hier der 1. FC Köln 75 Jahre alt geworden. Und die haben ganz tolle Choreo gemacht und Stadionerlebnis war ganz toll. Und die Top-Club-Fanclubs, also die Ultras, haben mit dem Verein eine Absprache gehabt und durften ein ganz, ganz altes FC-Logo nehmen und durften einen besonderen Schal quasi erstellen. Haben den produzieren lassen. Haben den wirklich nur für Leute im Stadion. Jeder nur einen, konntest nur einen kaufen, musst deine Karte zeigen und so. Also es wurde relativ streng verkauft. Aber der war halt irgendwann so gefragt, dass halt nicht alle einen bekommen haben. Und es haben echt noch Leute, ich meine, das sind ja eingefleischte FC-Fans, die ja eigentlich diesen Verein lieben und mögen, haben noch aus der Straßenbahn und im Stadion eBay-Kleinanzeigen Anzeigen geschaltet.
Ja, so ist das.
Wow. Ey, und vor allen Dingen, die jetzt kommt der Knaller, die ganzen Ultra-Gruppierungen, die nehmen jetzt die Kohle und kaufen diese Schals und ich glaube, ich möchte nicht Käufer oder Verkäufer sein von so einem Ding, wenn ich das da abgebe oder so und die finden mich, also da sind die richtig pissig, das ist
ja,
oh Mann,
das ist, aber auch zur ausgleichender Gerechtigkeit nochmal eine kleine Story, jetzt wo die PlayStation 5 anscheinend relativ gut verfügbar ist überall, haben in den USA haben wohl mehrere Scalper versucht, bei Walmart ihre 20 PS5 zurückzugeben. Und die sind dann von Laden zu Laden getingelt, während quasi die Ladenmanager immer den nächsten Walmart angerufen haben und gesagt, dem Typen gibst du nichts zurück. Der soll das mal schön behalten, das ist kein Umtausch, das ist einfach scheiße. Das fand ich sehr lustig. Der ist dann mit so einer Schubkarre hingekommen, die haben gesagt, du kannst dich mal verpissen, sieh zu, wie du das doch jetzt los wirst. Wir müssen das nicht mehr annehmen.
Eieiei. Ja, das ist natürlich dann auch gut, dann sitzt er auf seinen, weil in der Zwischenzeit kriegst du die Konsole ja auch, also du brauchst eigentlich nur noch in den Saturn zu rennen, sagen, ich hätte gerne eine PS5, dann sagen die, jo, kommst du nächste Woche wieder, holst du dir die ab und fertig. Weil ja, auf Lager ist die ja trotzdem nicht, aber die besorgen dir die, die haben ja wahrscheinlich irgendwo ein Hauptlager, da liegt die und dann ist sie auch da, die Konsole.
Genau.
Was Amazon ich aber immer noch ein bisschen komisch finde, dass du die Xbox halt zum Mitnehmen liegt, die Konsole du dir aber halt immer noch vorbestellen musst.
Ja.
Aber Sony wird sich da mal was gedacht haben und trotzdem ist es die erfolgreichere Konsole von beiden. Auch wenn man bei der PlayStation immer nur gelesen hat, kriegst du nicht, kriegst du nicht, kriegst du nicht, hat die trotzdem viel mehr Verkaufs.
Angeblich nach Microsoft, da gibt's ja diese ganzen Thematiken mit Activision Blizzard-Übernahme und so, hat ja Microsoft jetzt Zahlen veröffentlicht, dass ja angeblich man gerade mal, glaube ich, ein Drittel Marktanteil hätte oder nur 30, sogar nur 30% Marktanteil hätte im Gegensatz zur PlayStation und Sony.
Man ist, es gibt ja diese auch hier in Deutschland, diese Webseite, was diese ganzen Verkaufszahlen ja da trackt und sowas. Also die sind schon abgeschlagen, was das angeht. Die sind halt nur Dritter oder nur Zweiter, ne? Ja. Dritter ist ja Nintendo. Aber
was man aber sagen muss, und wenn alle Spiele- und Konsolenhersteller was gelernt haben aus dem letzten Konsolen-Launch, die nächsten Konsolen werden sie ganz entspannt einfach nur direkt vermarkten über sich selber. Dann haben sie andere Möglichkeiten, anderen Zugriff. Und ich meine, funktioniert ja bei Tesla auch, dass man einfach über die Homepage dann letztendlich die eigenen Autos vermarktet, ohne irgendwelche großartigen Autohäuser zu haben. Und Apple und Co. machen es ja auch so. Also
ja, nicht nur die, es kommen jetzt ja viele neue Automarken raus. Genesis zum Beispiel und so weiter, die haben ja auch nur noch Vermarktung über Webseiten. Polestar kannst du auch nur über die Webseite holen, wobei du das bei einem Volvo-Händler bei deinem örtlichen abholen kannst. Aber gibt es überhaupt noch Volvo-Händler?
Ja,
schon lange keinen mehr gesehen.
Doch, gibt's noch.
Okay.
Wir haben Volvo Range Rover, ist meistens so eine
Chance. Aber viele, also neuere, in Klammern neuere Firmen machen das halt. Deshalb, ich gehe davon aus, wie du gerade sagtest, es wird bei der nächsten Konsolengeneration.
Machen wir uns doch nichts vor. Warum auch nicht? Warum willst du in Anführungszeichen dem doofen Einzelhandel Marge abgeben? Die Leute bestellen es doch bei dir.
Ja, jetzt wo der Onlinehandel ist halt angekommen, ne? Seit Jahren schon. Und wenn jemand eine Spielkonsole haben will, dann kriegt er die auch online. Und die Zeiten sind vorbei, wo du dann mit deiner Mutti in den Saturn gerannt bist und gesagt hast, die Konsole möchte ich gerne haben. Und die Mami hat gesagt, nein, die kostet aber viel zu viel.
Wusstet ihr, dass es ein PlayStation Premium Treueprogramm gibt?
Nö.
PlayStation Stars?
Du meinst aber nicht diese virtuellen Punkte, die man jetzt schon länger übers PSN sammeln kann.
Ja, und du kriegst irgendwie, wenn du jetzt, wusste ich gar nicht, du kannst irgendwie in der App, kannst du dann die Kampagnen starten und irgendwelche Sachen erfüllen und dann gibt es zum Beispiel irgendwie die aktuelle Kampagne bis zum 15. März, wenn du da gewisse Sachen gespielt hast, kriegst du eine Sammelfigur von Shadow of the Colossus oder. Ja.
Aber sind wir mal ganz ehrlich, das habe ich noch nie verstanden. Und ihr könnt mir jetzt auch sagen, nein, das ist nicht so, wir haben da Beweise für, aber diese ganzen Treuepunkte, Gelumpe, was es da so gibt, Payback halt der schlimmste Verbrecher unter ihnen allen, das steht doch in keinem Gegenwert. Dieses, ey, jetzt kann ich mir endlich was für meine Punkte holen, diese tolle Fahrradtrinkflasche im Produktionswert von 3 Cent. Ja. So, und was habe ich dafür ausgegeben vorher? 50 Einkäufe bei DM. Was für ein Bullshit.
Jetzt hör doch mal auf, meine Trinkflasche zu
ja, aber ist doch wahr. All diese Bonusprogramme sind doch wirklich absolute Augenwischerei.
Aber hier ist eine Sache, da muss ich sofort an Chris und Katha denken. Und zwar aktuell gerade ganz frisch drin, bis zum 1. April, du musst dich nur registrieren, dann bekommst du zur Belohnung, und jetzt pass auf, Katha, halt dich fest, ein Hase umringt von Kirschblüten. Was immer das bedeutet.
Oha.
Musst einfach dich da registrieren und irgendein PlayStation 4 oder 5 Spiel starten. Dann, ich weiß, wahrscheinlich ist das irgendwie so ein Bild oder so. Oder keine Ahnung.
Super. Also, vor allem ja noch digitale Sachen wahrscheinlich, die eh nicht gehören.
Nee, ich kann mir nicht vorstellen, weil hat doch digitale Sammelfigur.
Das ist, vor allem digitale Sammelfigur.
Ja, mein NFCs gibt's doch auch.
Ja, genau so ein Scheiß. Aber naja, wir sind vielleicht ein bisschen zu alt.
Hol dir mal einen gelangweilten Affen lieber hier. An der Stelle.
Genau, der macht das schon. Ah, nee.
PlayStation und du. Enddatum unklar, automatisch registriert. Sammelfigur zur schwarzen Memory Card mit Display. Lösung für die Kampagne müsst ihr Level 4 in PlayStation Stars erreicht haben. Weitere Freischaltvoraussetzungen sind nicht mehr. Alter, muss ja studiert haben dafür, was da an anderen Sachen gibt. Oh, ich weiß ja nicht mal, was das ist.
Dann lass mal lieber zu einem schöneren Thema kommen.
Ja, ich logge mich da ein, weil an meinem
ja, genau.
Bei meinem Geburtstag gibt's auch was. Ach so, ich sehe, das sind alles digitale Sammlerstücke. Diese toll. Sammlerstücke sind virtuelle Modelle von bekannten PlayStation-Charakteren und bedeutender Sony-Hardware. Hier könnt ihr euch alles anschauen. Ihr müsst ein aktives PlayStation Plus-Abo haben, um euch die Figuren anzuschauen.
Oh. Boah, ey, das ist doch so eine Verarsche pur.
Ja, aber die neue Generation findet das
bestimmt ja, die, total die toll. Geht voll darauf ab. Deswegen wollte ich gerade sagen, kommen wir zu einem erfreulicheren Thema. Was ist jetzt am Wochenende?
Ich find das Thema nicht so erfreulich, muss ich ganz
ehrlich sagen. Doch, ich eigentlich schon, aber wie wir dazugekommen sind, finde ich nicht so erfreulich. Weil irgendwie ist das marketingtechnisch, sind die Leute nicht wirklich in der Lage, da vernünftig die Werbetrommel zu rühren.
Am Sonntag, den 5.3.2023, ist in Herten im Dojo wieder eine Retrobörse. Aha. Das haben wir durch Zufall erfahren. Und das, obwohl wir bei der ersten Ausgabe ja mit der Kamera dabei waren. Hoffentlich habt ihr das Video gesehen. Und haben sogar mit den Leuten vor Ort gesprochen und gesagt, hey Leute, wenn ihr was plant, schreibt uns doch einfach an. Wir machen kostenlos Werbung für euch. Weil die haben uns nämlich erzählt, die haben bei der letzten Börse 5.000 Euro bezahlt, um Werbung zu schalten.
Ja. Tja.
Wer sind denn da die Macher davon? Kann man das, weiß man das?
Darf
man
ja, die, sagen? Von die dem Dojo gehören.
Okay.
Ja, die haben so ein Dojo, so ein Kampf-Dojo und das bauen die dann quasi um und dann, das nennt sich übrigens Day of Retro Gaming, so heißt die Veranstaltung in Herten.
Genau. Ah, okay. Also echt cool gemacht in der Hinsicht, also auch super, dass da was ist, aber ja.
Das ist ja schon länger nicht mehr hier in unseren breiten Graden, ne? Also,
ja, genau.
Man hat's ja, ich weiß jetzt auch, ich bin auch zwiegespalten, ich weiß auch nicht, ob ich es noch vermissen sollte, für die Leute und die Atmosphäre definitiv vermisse ich es,
ja.
Aber nicht für die Preise, weil ich bin auch seit längerer Zeit, muss ich ganz oft zugeben, bin ich raus. Ich glaube, das Letzte, was ich gekauft habe, war das Maniac Mansion für ein NES, weil es für 20 Euro bei eBay irgendwie drin lag. Habe ich gedacht, ja komm. Komm, mach.
Also ich bin auch ganz ehrlich, ich brauche es nicht mehr aufgrund der Spiele, weil ich habe ja in diesem Monat sogar ein bisschen Retro-Purge betrieben. Ich habe mich doch von einigen Sachen getrennt.
Ja, steht bei mir auch noch an.
Ich fahre hauptsächlich hin, weil ich mit Chris an dem Tag unterwegs bin, weil wir den Holy treffen und die Maren treffen und wen auch immer und euch alle da draußen treffen und ihr uns ansprecht. Wenn das nicht wäre, würde ich es mir klemmen. Zumal da in diesem Dojo auch zwei, drei Stände waren, die einfach unverstimmt teuer waren. Also unverstimmt teuer. Hüllen in Plastik eingeführt und dann standen da Preise dran, weit über 100 Euro für normale Games. Also
wir bewegen uns jetzt nicht in dem Bereich, wo man früher gesagt hat, ja, das ist Chrono Trigger, klar, dass das teuer ist, sondern das ist fucking Super Mario Brothers auf dem NES und es ist in Plastik und kostet, keine Ahnung, 90
Euro. Genau, es ist noch original verpackt, so gesehen.
Ja, ja.
Da bewegen wir uns.
Da bin ich raus.
Eieieiei. Aber Carsten, Spaceballs kennst du, ne?
Den Film?
Ja.
Ja. Yep.
Wenn du nächstes Mal in Bluebeak Store gehst, vielleicht gibt's dann dort den interstellaren Camper, der kommt nämlich.
Ah, habe ich gesehen in der Vorschau. Ja, auch sehr cool. Ich muss erstmal meinen Grey Runner zusammenbauen, den ich letztes Mal habe mitgehen lassen. Ja. Ach, ich bin angefixt, ich gebe es zu.
Alles Schweine bei Bluebeak, ey.
Ja. Aber sie waren sehr kulant und sehr schnell. Ich habe ja diesen letzte Story jetzt, sonst zieht sich das in meinen Stories wieder so. Ich habe ja diesen APC, ja, es ist der Alien 2 Truppentransporter. Nennen wir es, wie es ist. Das heißt, glaube ich, Militär-Science-Fiction-Truppenfahrzeug oder sowas, keine Ahnung.
Genau, nehmen
zusammengebaut.
Wir das Kind beim
Namen. Und ohne Witz, der letzte Connector, der so ein kleiner Pin, der fehlte mir, um das Geschütz oben festzumachen. Das heißt, das konnte ich nicht draufsetzen, dieses Drehgeschütz, was dieses Fahrzeug hat. Das war einfach nicht dabei. Und ich habe geguckt, es war auch nicht in doppelter Ausführung dabei, es war einfach gar nicht dabei. Mhm. Und dachte ich so, ja, fuck, es ist jetzt ärgerlich, weil jetzt kann ich das Ding nicht beenden. Es ist wirklich nur ein Teil, was fehlt. Und dann war ich halt dann mit meiner Freundin einkaufen und am Lubrix Store vorbeigeschlendert und habe dann gesagt, ey, ich wollte mal fragen, mir fehlt dieses Teil hier. Könnt ihr mir das dann nachgeben eben? Und dann sofort zwei Sekunden so, ja, hast du die Anleitung? Ich sage, ja, hier auf dem Handy, ja, das ist die. Oh ja, warte, hier. Ja, so, ja, cool. Fertig, sehr unkompliziert. Ne? Und dann habe ich natürlich auch sofort was gekauft nochmal, aber das war auf jeden Fall überraschend schneller Service. So im Sinne von fehlte, keine Nachfrage, ja hier, nimm mit, fertig. Natürlich kostet das Teil wahrscheinlich nur 0,00001 Cent, aber es geht ja um die Schnelligkeit des Service und da war ich doch echt überrascht.
Kundenbindung und so. Ja, ja. Ich muss da auch mal wieder hin in den Laden. Einfach nur so.
Ich finde keine Kontaktdaten für die Börse.
Oder vielleicht haben die nicht, habt ihr nicht einen Flyer oder so gehabt oder irgendwas?
Ich ja, aber ach, so, ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen genervt. Also ich finde es echt einfach schlecht. Also ich meine, ja,
aber sind das Ahnung. Nicht, das Problem ist, es sind doch oft, sag ich mal, Leute, die jetzt nicht professionell ständig sowas machen. Ich glaube, deswegen ist das dann auch eher so, ja, was heißt nicht ich unprofessionell, glaube, aber eher so ein bisschen, ne?
Ich glaube, dass die relativ gutes Geld verdient haben damit, weil es ja eigener Dojo. Sie haben wohl irgendwie jetzt, also sie haben geschrieben, nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr mit über 300 Besuchern und fast 20 Verkaufsständen laden wir euch dieses Mal wieder ein. Wir haben bereits 15 zugesagte Verkaufsstände. Tja, wenn ich jetzt 300 mal, was haben wir bezahlt als Eintritt? 4 Euro oder so?
Weiß nicht. Kann sein, ja.
Das sind 1200 Euro, die sie allein an Eintritt machen. Das ist natürlich schon, ja.
Naja, aber du machst es natürlich hauptsächlich wegen dem Geld, was du damit verdienst, nicht weil du ein guter Mensch bist. Das würden wir auch nicht anders machen. Das meine
ich dann mit ja, das muss ich ja auch irgendwie tragen, ne?
Das ist,
ja,
aber das ist eigentlich, schon klar. Müsstest du es boykottieren, wenn man sich da schon vorstellt und spricht und sie quasi gar nicht auf die Community eingehen. Ich meine, wenn ich so eine Retro-Börse mache, dann.
Vielleicht gehen die auf die Leute ein, nur wir sind halt nicht dabei.
Ja, weiß kaum einer was.
Tja. Naja. Bestimmt gibt's irgendwo, es gibt bestimmt irgendwelche Facebook-Gruppen, was auch immer, wo wir halt einfach nicht drin sind. Es ist nun mal, wie es ist.
Nee, auch auf den Foren. Gut, wahrscheinlich Facebook. Aber genau. Facebook ist halt auch scheiße.
So alt bin ich noch nicht, dass ich wieder auf Facebook bin.
Genau.
So rum.
Chris, du schreibst gleich mal eine E-Mail dahin. Schreibst dir bitte, hey, wir kommen, oder morgen, wir kommen gerne mit der Kamera, wie beim letzten Mal besprochen. Ne? Und schnurren uns mal den Eintritt ein, wir sind nämlich arm.
Genau, das glaubt uns kein Mensch. Vor allem mit dem Tesla davor fahren.
Du fährst doch gar nicht davor, du findest doch nie einen Parkplatz davor. Den hast du letztes Mal klauen lassen, musste ich laufen im Regen.
Ja, war doch nicht so schlimm.
Komm, aber das Einzige, was mich dazu bewegen würde, der Dönerladen gegenüber, der war fantastisch.
Der war super.
Das war Sarai Okhabasi in Ewaldstraße 61 in Herten, unbezahlte Werbung. Der war wirklich gut.
Ja.
Und ich glaube, die haben Iskender-Kebab. Das würde ich gerne mal probieren.
Okay. Jetzt schweifen wir aber ab. Beziehungsweise wir schweifen gar nicht ab, sondern wir überziehen jetzt.
Wir schweifen ins Bett.
Mit Döner-Themen ab. Genau. Wir können auch mal einen Podcast speziell zum Thema Döner machen. Weil da gibt es bestimmt auch eine ganze Menge zu erzählen. Weil es gibt in Sachen Döner wirklich Riesenunterschiede.
Ich bin dafür, wir machen mal eine Folge, die besten Gaming, die besten Speisen
für LAN-Partys.
Genau.
Das erinnert mich wieder an diesen peinlichen Witz. Achtung, es ist wirklich absolut daneben. Vorwarnung, ja, das, ich weiß nicht, es war zu Schulzeiten. Kurz vorm Abi hat irgendjemand gesagt, ja, wenn McDonald's Ronald McDonald hat, wer ist denn das Maskottchen von der Dönerbude? Und dann hat irgendjemand von hinten geschrien, Eric McBurrick. Und es war absolut daneben und es ist heute noch schlecht, aber ich wollte es einfach mal kurz nochmal, ja. Zum Abschluss.
Ziemlich gut.
Naja, ich weiß noch, nicht.
Da möchte ich noch eine kleine Anekdote zum Abschluss geben. Das habe ich die Tage gesehen, ist mir irgendwie durch die Timeline gescrollt. Ein Typ sitzt im Auto und sagt, das ist die coolste Annonce eines Jobs, die ich je hatte. Und er zeigt einen McDonald's Laden. Da steht dran, hey, hier, wir suchen Mitarbeiter, ne? Komm doch zu uns. Und dann dreht er sich um und da ist ein Burger King und dann steht da, wieso für einen Clown arbeiten, wenn man wenn der König einruft? Wir suchen Mitarbeiter.
Das ist nicht schlecht, ja.
Das war.
Ach ja.
Ganz große Marketingkeule.
Mhm. Schön. Die können wenigstens Marketing.
Die können Marketing. Wer auch Marketing kann, waren die Leute von Company of Heroes, um das abschließend zu machen. Der Stand war cool auf der Gamescom.
Ja.
So, und die Geschichte, die ich eigentlich zur Gamescom erzählen wollte, die, meine Lieben, die erfahrt ihr in spätestens 14 Tagen, denn ich war bei einem ganz tollen Kunden, da muss ich mir mal noch die Freigabe holen, um da mehr von zu erzählen zu dürfen. Jo. Das habe ich schon mal angeteasert. So, der Rest, wisst ihr Bescheid.
Cliffhanger.
Wünschen wir euch, wie immer, einen guten Start oder ein gutes Ende der Woche und dann ein schönes Wochenende und bleibt uns gewogen.
Jawollo.
leckeren Döner und so auch. Ne?
Mm, Döner.
Von daher.
Komm haben. Tschüss.
Tschüss. Tschü.
Das war wieder der Retro-Testisch-Podcast. Macht mal ein Abo, das über iTunes und Spotify und den Podcatcher auch noch. Eben der ganze neumodische Kram. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr auch auf Twitter gucken und Instagram und das Facebook und YouTube. Nur über den Fernsprecher geht's nicht. Ihr könnt auch auf unserer Homepage gucken. Das ist www.retrotestisch.de. So, und nun macht mal endlich euren Hörapparat aus.